Diese Folge wird unterstützt von der Diversity Academy.
Willkommen zur ersten Folge unserer Mini-Reihe 4 Wochen 4 Allies. Den Anfang macht Mike. Er ist Vater, Feminist und LinkedIn-Kommentarlegende. Wir sprechen über gelebte Gleichberechtigung, Elterngeld und warum echtes Ally-Sein mehr als gute Absichten und 2 Papa-Monate sind. Und zum Schluss scheitern Mike und ich grandios an Popkultur. Zum Glück rettet Beri uns mit einem Liedklassiker, der thematisch sitzt. Bleibt bis zum Ende dran.
Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Heute haben wir eine ganz tolle Person zu Gast, die ich über LinkedIn kennengelernt habe, glaube ich, aber vorher schon über Instagram verfolgt habe. Er weiß es gar nicht, aber bevor er mich kannte und nicht ihn, habe ich ihn einer Freundin empfohlen oder ihn und seine Frau einer Freundin empfohlen, die schwanger war. Und die sich mit ihrem Mann zusammen darauf vorbereitet hat, wie sie Elterngeld aufteilen. Und da habe ich gedacht, hey, die Person und seine Frau haben da was, das könnte euch helfen. Und die haben tatsächlich den Kurs bei denen gemacht. Und dann irgendwann auch bei LinkedIn gesehen und dann auch angeschrieben und dachte mir so, okay, jetzt fangirl ich mal. Und wer mich auf LinkedIn kennt, hat wahrscheinlich den Namen auch schon mal gelesen, weil er auch häufiger unter meinen Kommentaren sich mit den Dieters anlegt. Dein Name ist Mike Schäfer und wir freuen uns mega, dass du heute dabei bist, Mike.
Ja, hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung. Das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Das ist ja eine Enthüllung ganz am Anfang direkt.
Ich habe einen kurzen Hinweis, Mike.
Ja.
So, Mimi und ich, wir sind uns ja eigentlich fast immer einig. Also es gibt echt selten, wo wir so ein bisschen diskutieren oder, also wir haben noch nie gestritten, aber so, dass wir diskutieren, ja. Aber was Allyship angeht, haben Mimi und ich ganz andere Auffassung gehabt. Das war die Folge 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 3, die um Allyship ging. Und Mimi hat direkt angefangen und ihre Idee war, dass sie Männer als Allies sieht, die sich als Feminist bezeichnen, ja. Und dass sie halt von Männern, also gerade cis-weißen Männern erwartet, dass sie Allies sind. Und gegen ich unter Allyship halt verstehe, die Person, die gerade mehr Privilegien im Raum hat, muss ein Ally oder ein Ally sein. Und heute haben wir es geschafft, dass wir Mimis Version mal hier haben. Deswegen bin ich echt froh, dass du da bist und dass du dich ein bisschen heute auskriegst.
Ja, das war die Folge 3. Ich glaube, Mike hat sie sogar, glaube ich, gehört. Weiß nicht.
Ich habe bisher alle gehört.
Oh mein Gott, Mike.
Ja.
Da sind wir natürlich sehr stolz. Danke dir dafür.
Danke.
Aber ich würde dir vielleicht einmal ganz kurz das Mikro geben, sozusagen im übertragenen Sinne, damit du dich auch einmal vorstellst. Ich glaube, wahrscheinlich kennen dich schon einige. Wir haben dich auch in ein oder zwei Podcasts erwähnt oder ich habe das. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst und was dir wichtig ist.
Ja, mein Name ist Mike. Ich arbeite seit 20 Jahren, mehr als die Hälfte meines Lebens, mit Familien und Kindern zusammen in ganz verschiedenen Kontexten und habe dann zusammen mit Marielle, meiner Frau, 2016 einen Blog gegründet, wo wir ja eigentlich über Finanzen in der Beziehung gesprochen haben, weil bei uns war es damals so, dass wir zwar miteinander über Finanzen gesprochen haben, aber andere Paare keine Lust hatten, mit uns darüber zu reden, weil die wiederum nicht mit sich geredet haben. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir das. Und daraus ist dann das, Mimi, was du vorhin schon gesagt hast, diese ganze Elterngeld-Thematik entstanden, sodass das jetzt das ist, was ich hauptberuflich oder hauptsächlich mache, würde ich mal sagen, hauptberuflich nicht, aber hauptsächlich. Und ja, ansonsten bin ich sehr viel in den sozialen Medien unterwegs und kommentiere dort und gehe höchstwahrscheinlich sehr vielen Menschen auf den Geist.
Kurze Frage, das heißt, du bist jetzt nur noch für dich selbst beschäftigt, also bei BeziehungsinvestorInnen?
Nee, ich bin auch noch angestellt mit 10 bis 15 Stunden in der Woche.
Okay, auch im Bereich Finance?
Nee, weiterhin bei dem Träger für Kinder- und Jugendarbeit.
Ah, okay, cool.
Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. Das war mir auch noch nicht bekannt.
Ja, ich vermische diese beiden Welten nicht so miteinander. Deswegen.
Ist ja auch voll okay.
Das finde ich voll cool eigentlich. Also das mal ein bisschen zu trennen und nicht immer das Gleiche zu machen. Ich finde, es gibt auch nochmal andere Anreize. Also du lebst meinen Traum.
Sie wird auch so ein bisschen fest angestellt und dann sehr viel selbstständig.
Ja, genau.
Ja, genau.
Wo fangen wir an? Wir haben ja gerade schon über Allyship geredet und dass wir und ich so verschiedene Verständnisse davon hatten, was Allyship bedeutet. Beziehungsweise ich halt aus der Perspektive einer weißen Cis-Frau gesprochen habe. Das sind eigentlich die einzigen, die mir sozusagen Allies sein können, hatte ich das Gefühl, wären weiße Cis-Männer, weil die halt privilegierter sind. Mich würde interessieren, was deine Sicht auf Allyship ist. Also was bedeutet für dich Allyship?
Also erstmal, Veri, mit dem, was du jetzt vorhin gesagt hast, habe ich nicht das Gefühl, dass ihr euch widersprecht, sondern eigentlich ergänzt.
Ja.
Aber es ist halt meistens der weiße Hetero-Cis-Mann im Raum, der halt die höchsten Privilegien hat. Und du brauchst halt erstmal einen Raum, wo der nicht anwesend ist. So.
Das wird jetzt voll anekdotisch und eine Referenz zu einem anderen Podcast, aber kennt ihr den Podcast von Dr. Alena Sander, What the Fuck Patriarchy? Oder Penny, what the fuck? Sie hatte jetzt die kürzliche Folge, da hatte sie den oder die Autoren von, das sind Autoren, von Wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Ich weiß nicht mehr richtig, ob das der Buchtitel ist. Auf jeden Fall haben sie über dieses Buch gesprochen. Und dann, also das sind zwei Männer, die quasi andere Cis-Männer aufklären. Im genau. Bereich Allyship, wenn ich mich nicht irre. Also ich versuche es gerade zusammenzufassen, weil ich
genau, der Vincent und der Martin her.
Ja, genau, super. Ey, Mike, danke, dass du ergänzt.
Nee, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Nein, ich hab's noch nicht gelesen.
Ja, ich auch noch nicht, aber ich will, es steht auf meiner Liste.
Und da fand ich das ganz spannend, Mike, ob du irgendwie jetzt nicht jetzt sofort, aber vielleicht später auch mal zeigen kannst, wie es wirklich ist, wenn keine Frau mehr im Raum ist. Also ob ihr dann wirklich mal so erleichtert seid, aufatmet und sagen könnt so, hey, endlich können wir sprechen, endlich gibt es kein Maulkorb mehr und so. Also vielleicht auch unbewusst oder so. Also,
das ist für mich tatsächlich sehr schwierig, weil ich bin meistens der einzige Mann im Raum.
Woran liegt das? Was meinst du, woran liegt das?
Naja, also es... Also ich habe vorher nochmal Physik und Mathe studiert, da war das ein bisschen anders. Aber danach bin ich halt sehr, also ich habe dann Psychologie studiert, habe dann gewechselt und habe dann halt, wie gesagt, immer mit Kindern und Familien zusammengearbeitet. Und das ist halt so ein Beruf, der hauptsächlich von Frauen ausgeführt, ausgewählt wird. Und deswegen bin ich eigentlich immer... einer von vielleicht zwei Männern im Raum. Ich kann es dir nicht sagen, wie es ist, wenn die letzte Frau quasi den Raum verlässt. Wäre dann eher spannend in dem Bereich, wie es ist, wenn der letzte Mann den Raum verlässt. Was da für Dynamiken wären in dem Bereich. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch ganz wenige männliche Freunde tatsächlich. Das sind 2 oder 3. Und ansonsten ist mein Umfeld einfach generell sehr weiblich. Deswegen.
Okay. Keine also wenn Frau. Der letzte Raum, letzte Mann, nicht der letzte Raum, wenn der letzte Mann den Raum verlässt, rede ich gern über, also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, meine Periode gerade habe, dass ich Periodenprodukt oder so brauche. Also ich mache es jetzt nicht, ich mache es ungern von Männern, ist einfach so. Also ist bei mir auch so ein bisschen kulturell bedingt. Das ist, was ich dir teilen kann, Mike. Also wenn du, wenn du mal wissen willst, dass so das, was ich fragen würde.
Ich teile das auch von Männern, da müssen Männer durch. Also alle Cis-Männer müssen da durch. Ich rede auch über meine Periode und meine PMS und alles vor Männern. Ganz bewusst. Habe ich früher auch nicht. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation, wo ich meine Tage bekommen habe und das erste Mal selber Tampons oder keine Ahnung was gekauft habe in DM und dann an der Kasse stand und dann draußen standen Jungs aus meiner Klasse und ich so ganz schnell weg damit. So, nicht, dass sie das sehen, nicht, dass sie wissen, dass ich menstruiere, dass ich eine Frau werde. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Aber das ist mittlerweile weg, das Gefühl. Und mittlerweile ist es so, hier sind meine Tampons. Also ich benutze keine Tampons, aber hier ist mein Period Panty. Also das ist voll abgedriftet. Aber das ist, ich finde, es gehört, wenn Männer sagen, sie sind Allies, gehört es dazu, dass sie sowas ertragen. Also wer sich da nicht mehr, also wenn das ist so, das ist kein Princess-Treatment, das ist bare Minimum. Zuzuhören werden oder da akzeptieren, dass Frauen halt menstruieren oder nicht alle Frauen, aber dass die meisten Cis-Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren sind, menstruieren und dass es halt ganz normal ist und dass das mit verschiedenen Sachen kommt und da einfach zuzuhören, das finde ich also wenn man das nicht mal kann, dann braucht man sich auch nicht als Ally bezeichnen, meiner Meinung nach. Deswegen, ja.
Ich glaube, Frau Mike, wenn er alle Folgen von uns hört, glaube ich, wäre ich auch entspannt, über alles zu reden. Aber mir ging es halt allgemein darum, also wenn der letzte Mann den Raum verlässt, da kommen diese Themen auf jeden Fall. So ist es ja auch bei JGAs, also bei Frauen-JGAs, da reden wir auch über Dinge, denen wir vielleicht, ja, Junggesellenabschiede, reden wir auch meistens über Dinge, wo wir jetzt nicht vor dem Partner drüber reden würden, von der Braut quasi, ne? Also ist zumindest bei meiner Community so. Mike, ich wollte gerade, ich wollte noch einen kurzen Hinweis machen. Wenn wir jetzt über Frauen reden, dann reden wir, also meinen wir aber auch Flinter. Also generell, ne, wenn wir über Frauen reden, dann ist meistens auch Flinter mit gemeint. Wir versuchen darauf zu achten, dass wir halt alle Flinter-Personen, alle möglichen mit inkludieren. Also nicht, dass nur Frauen menstruieren. Cis-Frauen menstruieren. Genau, ich habe noch eine andere Frage an dich, Mike. So, du hast jetzt Mimi kennengelernt, du bist mehr unter Cis-Frauen, nehme ich an, du bist auch jemand, der auf LinkedIn verteidigt und dich als Ally da beweist. Wie gehst du mit diesem Titel um, dass man dich als Ally sieht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Wie fühlt sich das denn an, wenn ich sage, hey, Mike ist ein Ally, den würde ich gerne in der Folge über Male Allyship haben. Wie fühlt sich das an?
Strange. Okay. Tatsächlich. Weil, also, ich weiß nicht, ich würde mir den Titel nicht geben. Ich würde mich jetzt auch nicht so bezeichnen oder mir das irgendwo hinschreiben oder so. Sondern für mich ist es, also weiß nicht, für mich ist es eine Haltung grundsätzlich. Ich mag keine Ungerechtigkeiten, ich mag kein unfaires Verhalten, ich mag keine Diskriminierung und so weiter. Kann ich nichts mit anfangen. Das ist für mich tatsächlich einfach sehr schlimm auszuhalten. Und ich mache den Mund auf, wenn ich das sehe. Mhm. So. Und das ist für mich eigentlich der Punkt. Aber ja.
Ich finde aber, was Mike gesagt hat, hält sehr gut, weil ich finde, man sollte auch den Titel, wenn man den bekommen sollte, mit Respekt behandeln. Und ich sage auch immer in meinen Vorträgen, wenn es um Allyship geht, Allyship ist halt kein Titel, ne? Es ist ein Muskel. Also du musst halt dein Allyship immer trainieren. Es kann immer passieren, dass du auch mal daneben liegst und dass du, ne, vielleicht gerade in dem Moment kein Verbündeter, keine Verbündete warst, ne? Also es ist etwas, ich gehe sehr, sehr sparsam auch mit dem Titel um und nehme den auch ungern an. Also wenn jemand mich als Ally bezeichnet, nehme ich den auch ungern an, weil das ist zu viel, dafür habe ich wirklich sehr viel Respekt bei dem Titel.
Es ist ja auch einfach ein stetiger Lernprozess. Mhm. So, also ich meine, ich bin in einem recht konservativen Haushalt, würde ich sagen, aufgewachsen, mit auch sehr klaren und strikten Rollentrennungen und so weiter. Und ich bin auch in einem männlichen Umfeld in der Schule aufgewachsen, was quasi diese ganzen toxischen Verhaltensweisen alle an den Tag gelegt hat. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, ich meine, das habe ich 2 Jahrzehnte mitgemacht. Mhm. So, und dann hat es nochmal ein halbes Jahrzehnt quasi gedauert, bis diese ganze Aufklärungsarbeit angefangen hat. Das ist nicht von heute auf morgen weg. Ja. So, die Gedanken sind weiterhin da und es ist weiterhin, gerade wenn ich mir neue Themen erschließe und so weiter, bin ich auch einfach sehr, sehr vorsichtig und überlege, passt das jetzt? Ist das nicht in Ordnung und so weiter? Und dann lese ich vielleicht nochmal was nach. Aber das ist so ein stetiger Prozess, da herauszufinden, was da passt und was da nicht passt, weil ich es einfach komplett anders gelernt habe.
Ja. Ich fühle voll, was du sagst, Mike.
Frag mich, was ich mir immer frage, ist das, was ist das Patentrezept, dass mehr Männer sich dafür interessieren, für Feminismus? Weil ich meine, für dich ist das, du sagst es, für dich ist es Ungerechtigkeiten ansprechen, das ist bei dir einfach so. Du sagst aber auch, du kommst aus einem konservativen Elternhaus. Das heißt, irgendwo muss ja der Shift stattgefunden haben und irgendwann muss es ja passiert sein, dass du dich dann nicht beleidigt fühlst, wenn ich zum Beispiel über Strukturen rede, habe ich ja ganz oft die Dieters, die dann sagen, ja, aber sind ja nicht alle Männer so und dann, das ist aber ganz schön unfair, bla bla bla, aber du machst das ja nicht. Und das ist ja das, was für mich persönlich ist das, was einen Ally unterscheidet von einem Nicht-Ally, ist, dass der zuhört und halt nicht immer alles relativiert und auf sich bezieht. Aber wann ist bei dir der Shift passiert? Also, weil das, vielleicht können wir daraus lernen, so ein bisschen, ich will in den nächsten Folgen so ein bisschen rausfinden bei den Cis-Männern, mit denen wir reden, was für sie so der Punkt oder die mehreren Punkte waren, wo das Umdenken stattgefunden hat. Und dann vielleicht daraus lernen, wie wir andere Allies dazu kriegen, das auch zu tun. So.
Ja, also ich habe da tatsächlich gestern nochmal sehr intensiv drüber nachgedacht, weil ich diese Frage erwartet habe. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine Kombination aus 2 Sachen ist. Einmal, dass ich in meiner, gerade in der Mittelstufe, Unterstufe, Mittelstufe, sehr viel Ausgrenzung auch erfahren habe. Also das heißt, ich habe gespürt, wie es ist, auf dieser Seite zu stehen, wo man nicht willkommen ist, wo man immer wieder dumme Sprüche reingedrückt bekommt, wo man unter psychischer Gewalt da gelitten hat in dieser Zeit. Aber trotzdem bin ich ja in diesen Strukturen aufgewachsen. Trotzdem habe ich sie ja auch selbst angewandt. Und dann kam aber mein Psychologiestudium. Und also dieses Studium hat halt einfach so funktioniert, dass ich ungefähr 3000 Studien gelesen habe. Und alle waren, also gerade wenn wir jetzt so Entwicklungspsychologie und Sozialpsychologie und so weiter nehmen, all diese Studien haben Perspektivwechsel mit reingebracht. Und all diese Studien haben so gesagt, okay, hier, guck mal, du lernst jetzt eine Sache und dann liest du quasi die nächste Sache und dann sagt dir etwas völlig anderes aus. Mhm. So, und was das quasi so bewirkt hat, ist erstmal zu nehmen, okay, es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven und es gibt ganz viele verschiedene Erklärungen, wo Menschen sich irgendwie verhalten können, wie sie sich verhalten können. Und das hat so eine ganz gute Grundlage gelegt, offen für andere Perspektiven und offen für andere Ansichten zu sein. Und dann kam eigentlich der größte Knackpunkt, als Marielle und ich eben Eltern werden wollten. Und dann habe ich angefangen, mich da reinzuarbeiten, weil ich wollte zu Hause bleiben. Das ist etwas, was seit meiner Jugend festgestanden hat, dass ich gerne ein aktiver Papa sein möchte oder dass ich überhaupt Papa sein will. Und dann war dieses System, und da habe ich auf einmal das System gespürt, was gesagt hat, hier, du musst die Erwartung des Systems an mich war, du sollst arbeiten gehen, du sollst nicht zu Hause sein, du sollst die und die Sachen erwarten. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich dann das erste Mal sehr tief angefangen mit Recherchieren. Wie funktioniert das? Wie kann ich mich dagegen wehren? Und dann kam das so peu à peu quasi in so ein Rabbit Hole reingegangen. Ja, ich würde sagen, die Kombination aus diesen drei Sachen hat dazu geführt, dass ich mich dann auch in anderen Bereichen immer mehr eingearbeitet habe, weil halt eine Sache zu der anderen führt.
Das ist auch wieder so ein bisschen persönliche Betroffenheit. Das haben wir schon mal. Es muss immer irgendeine Art von Betroffenheit vorliegen anscheinend. Das ist das, worauf ich immer mehr komme. Sei es durch eine andere Marginalisierung oder durch Ausschließung oder durch Mobbing, dass man weiß, wie es sich anfühlt, quasi nicht richtig zu sein oder das Gefühl zu haben, anders zu sein. Und dann, das ist irgendwie so das Gateway für mich mittlerweile. Und dann ergeben sich durch andere Sachen mehr.
Ich respektiere aber Mike dafür, dass er ohne Elterneigenschaft schon für sich entschieden hatte, dass er Vater sein möchte in einer aktiven Rolle. Schade, dass ich es respektieren muss. Also schade, dass es nicht selbstverständlich ist, aber es ist nun mal so. Ich hatte gestern erst das Gespräch mit jemandem, wo wir über Elternzeit und Ähnliches geredet haben. Und die Person war ein Cis-Mann und meinte, also hat darüber gejoked, dass er dann ein Jahr fehlen würde, als ob. Dann meinte ich so, warum nicht? Das wäre auch richtig super. Und dann so, nein, also ich bleib maximal einen Monat zu Hause. So, was soll ich denn mit dem Kind dann halt machen? So, da ist ja die Partnerin für da. Die Partnerin von der Person unterstützt das anscheinend. Also ich nehme das mal jetzt an, dass dass keine andere Realität für diese Partnerschaft gibt. Aber ich war so wirklich echt wieder enttäuscht, aber ich denke auch oft so, nicht jeder ist an dem Punkt da, wo ich, Mimi oder Mike jetzt gerade sind, ne, durch die Aufklärungsarbeit von anderen Leuten, ne, durch unsere eigene Betroffenheit und Ähnliches, ne. Aber das ist schön, dass du das sehr früh für dich erkannt hast. Genau, das wollte ich noch dazu sagen.
Was man ja sieht, gerade bei Vätern, ist, desto älter die Kinder werden, desto mehr realisieren sie ja, dass ihnen die Zeit da gefehlt hat, ne, dass sie die auch nicht wieder reinholen können. Und man sieht das in den Umfragen und Studienergebnissen dazu tatsächlich sehr schön. Immer dann, wenn so ein nächster Übergang bei dem Kind stattfindet, wünschen sich mehr Väter eine bessere Vereinbarkeit von ihren Unternehmen. Also wenn das Kind 3 Jahre alt wird und in die Kita kommt, ist der Prozentsatz wieder ein bisschen höher. Wenn die Kinder in die Grundschule kommen, ist der Prozentsatz wieder ein bisschen höher. Wenn sie in die weiterführende Schule kommen, ist wieder ein bisschen höher. Und dann kommt halt dieser Moment, und der kommt leider, ich glaube, die Franzi Helms hat das so wunderbar ausgesagt, dieser patriarchale Schock, der kommt für Mütter mit der Geburt des Kindes. Und für Väter kommt er aber erst 20 Jahre später. Wenn sie gemerkt haben, oh Scheiße, durch dieses System habe ich keine Bindung zu meinem Kind, ich habe die Bindung zu meiner Familie verloren, ich habe die Beziehung zu meiner Partnerin, zu meinem Lieblingsmenschen verloren, das kommt erst mit so einer richtig krassen Zeitverzögerung bei den Vätern an. Und das ist so schade, weil sie können das nicht mehr nachholen. So, ne? Ja. Wenn du das verpasst hast, dann hast du das einfach verpasst, dann ist das einfach weg.
Ich habe da eine ganz kurze Anekdote von heute Morgen zu. Ich bin ja gerade bei jemandem zu Besuch und deren Vater ist auch gerade da. Keine Ahnung, wie alt er ist, Mitte 50 oder so. Und wir saßen heute Morgen beim Frühstück und er meinte, wo sind eigentlich die Kinder? Sind die bei deiner Mutti? Und ich war total verwirrt von dieser Frage. Meinte, nee, die sind bei meinem Mann. Und dann meinte er, hat er denn frei oder Homeoffice oder wie macht er das? Und ich meinte, die sind in der Kita und dann hat er die halt so, ne? Und ich wusste überhaupt nicht, es ist schon sehr lange her, weil ich schon sehr, also sehr bubbelig lebe und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll und das war für mich ein totaler Schock in dem Moment, aber ich glaube, das ist das Mindset, mit dem wir halt aufgewachsen sind. Das ist ja unsere Elterngeneration und das halt immer noch vorherrscht Und das ist halt, also wenn das halt die ganze Zeit das so vermittelt wird, dass es, wenn Leute fragen, ob die Kinder bei meiner Mutter sind, statt bei meinem Mann, dann wundern mich auch die Zahlen nicht so wirklich. Ne? Also das ist ja ist natürlich vielschichtig, es hat auch was mit Struktur zu tun und so weiter, aber das ist so ein Punkt, wo ich dachte, krass, ich dachte, es ist mittlerweile normal, dass Väter sich um Kinder kümmern. Vielleicht nicht hauptsächlich, ne? Vielleicht nicht, wenn nicht 50-50, aber zumindest wenn die Mutter weg ist, dass dann das Normal ist, dass die Väter. Aber nein, ist es anscheinend nicht nur in meiner Bubble. Und ich war so richtig kleinen Reality-Shock bekommen. Also auch keine Diskussion anfangen, weil es war erstens halt keine Lust auf Diskussion, zweitens bringt das halt auch einfach nichts. Aber war ich so krass. Okay, wir leben in einer sehr großen Bubble. Und das wollte ich nur mal ganz kurz teilen. Ja.
Ja, das ist wirklich so. Also ich versuche auch immer, die Leute mal abzuholen. Also so da, wo sie sind und ganz so minimale Mikrofeminismus oder Mikroaktivismus-Sachen zu machen, dass ich halt aufkläre, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt über dich reden würde, Mimi, ne? Und jemand, also von deinem Partner erzählen würde und die deinen Partner in den Himmel loben, würde ich sagen, ja, also toll, dass der halt Vater ist, ne? Also so versucht das halt zu erklären, dass er auch Eltern, also eine Eltern-Eigenschaft hat. Genau, also ich finde es immer schwierig, also wir sind halt unverschämt und unbequem, aber ich versuche nicht zu unverschämt zu sein, weil ich die Leute halt auch irgendwo abholen will. Deswegen finde ich das, also kann ich verstehen, dass du in dem Moment für dich auch entschieden hast, ob du jetzt diesen Battle annimmst oder ob du jetzt erstmal sagst, so, hey, so
ich habe einfach
meine Lebensrealität ist, genau. Genau.
Ich glaube auch einfach, dass es einfach ganz gut ist, dass ich einfach nur das so gesagt habe, ob es selbstverständlich ist, dass ich daraus halt kein Ding mache. Dass ich einfach nur sage, na, die sind ja bei ihrem Vater. So, und keine Diskussion und keine Erklärung. Sondern einfach erklärungslos das stehen lasse, hat, glaube ich, auch eine, hoffe ich, eine Wirkung. So, dass Leute, dass es einfach so selbstverständlich gesagt wird. Beri erinnert mich immer daran, dass wir ein Arbeitspodcast sind. Deswegen hätte ich noch eine arbeitsrelatete Frage. Also, ich könnte auch immer nur über Popkultur und über Kultur reden, aber wir sind ein Arbeitspodcast. Also versuche ich mal, den Schwenker zur Arbeitswelt zu machen. Was denkst du, was Unternehmen und ArbeitgeberInnen tun können, um Gleichberechtigung zu fördern, aber auch vor allen Dingen in Bezug auf Elternschaft, die Vater, also zu fördern, dass Vater mehr Elternzeit nehmen, dass sie gleichberechtigte Elternzeit nehmen und so weiter. Was kann die tun, um ihren Teil dazu beizutragen?
Ja, es gibt tatsächlich eine ganz einfache Sache, die aus meiner Sicht Unternehmen auch noch nicht mal einen einzigen Cent kostet. Und zwar ist es in Deutschland so, dass die schwangere Person hat einen Kündigungsschutz. Und zwar mit Beginn der Schwangerschaft. Und das auch rückwirkend für 2 Wochen. Also das heißt, die Person kann schwanger sein, wird gekündigt und dann hat sie 2 Wochen Zeit, dem Unternehmen zu sagen, ey, hallo, ich bin schwanger, du darfst mich nicht kündigen und die Kündigung muss zurückgenommen werden. Ja?
Ja.
Das ist die Regelung. Aber für den zweiten Elternteil ist das so, dass dieser Kündigungsschutz erst 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit stattfindet.
Ja.
Und aber die Elternzeit muss 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit angezeigt werden. Das heißt, es besteht ein Fenster von 1 Woche nur, um darüber zu sprechen. Was will ich machen? Wie lange bin ich weg? Wie sieht die Vertretungsregelung aus? Wie ist eine Übergabe? Und so weiter und so fort. Also alles, was da so mit dranhängt. Und auch vielleicht die Vertretung gemeinsam zu suchen, eine geeignete Person zu finden und so. Und dieses Fenster ist sehr, sehr kurz. Und gerade wenn wir jetzt darüber reden, dass Unternehmen familienfreundlicher werden wollen, aber der Anstrich nicht so ist und oft hat das ja auch was mit der direkten vorgesetzten Person zu tun, wo man ja auch nicht so wirklich den Einfluss vielleicht drauf hat. Aber all diese Gedanken und diesen ganzen Stress für den zweiten Elternteil, und das sind dann hauptsächlich halt die Väter, rauszunehmen, wäre einfach von Unternehmensseite zu sagen, auch der zweite Elternteil bekommt von uns diesen Kündigungsschutz. Einfach in den Vertrag pauschal mit reingeschrieben. Also das heißt, Person, die dort anfängt, hat pauschal da drin, wenn du der zweite Elternteil wirst, dann bekommst du von uns genau den gleichen gesetzlichen Kündigungsschutz, den halt die schwangere Person kriegt.
Das macht auch voll Sinn für die Unternehmen, ne? Also
ja.
Ja, so, und dann habe ich nämlich genau den Punkt, dass ich nämlich jetzt sagen kann, ich habe dann auch eben diese mehrere Monate Zeit, das Ganze zu planen und zu sagen, okay, wie stellen wir uns das Ganze denn vor? Was stehen denn noch vielleicht für nächste Karriereschritte an? Ne? Also ja, bei mir war es ja zum Beispiel so, ich bin zu meinen Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, hi, ich werde jetzt Papa, ich bin dann jetzt mal ein Jahr weg. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist ja jetzt richtig, richtig blöd, weil wir wollten dir erst eine Standortleitung geben.
Ja, ja.
So.
Ja.
Ja.
Oh.
Und dann war aber so, ja, aber es hat halt vorher schon festgestanden. So, es war einfach.
Und hast du sie bekommen oder hast du sie nicht bekommen?
Ich habe sie bekommen, weil ich halt sehr früh mit denen ins Gespräch gehen konnte, weil, okay, also weil wir halt ein gutes Verhältnis haben und ich weiß, dass sie familienfreundlich eingestellt sind. Und weil wir früh in dieses Gespräch gehen konnten, konnten wir einen Plan rausarbeiten, der für Marielle gepasst hat, für mich gepasst hat und für unsere beiden Arbeitgeber gepasst haben.
Okay.
Und so konnte, also ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich war halt da, dann war ich nicht da, dann war ich mit 15 Stunden da, dann war ich wieder nicht da. Also es war ein ziemliches Hin und Her. Aber es hat genau die Bereiche abgedeckt, um das dann eben übernehmen zu können. Und ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen tatsächlich tun können, um da gerade die Vaterrolle zu stärken und früh in das Gespräch reinzugehen. Und ansonsten ist es natürlich Aufklärungsarbeit. Also das heißt, gerade mittlere und größere Unternehmen haben ein Intranet. Da müssen dann halt auch die ganzen Informationen dastehen, was der zweite Elternteil für Rechte hat, was die machen können und so weiter. Und nicht immer nur diesen Mythos hervorbringender Partnermonate sind Vätermonate und das heißt, du darfst nur 2 Monate weg sein.
Ja.
So, solche Sachen müssen halt aufgeklärt werden, damit sowohl die Personal das weiß, damit die direkten Vorgesetzten das wissen, damit die MitarbeiterInnen das selbstständig auch wissen oder herausfinden können. Ich glaube, das würde tatsächlich schon sehr helfen.
Was ich immer mache als Personalleiterin, wenn jemand zu mir kommt, das nicht oft passiert, aber wenn ich erfahre, dass Männer Väter werden, also Cis-Männer, in meiner Firma, in einem Firmen, die ich war, habe ich immer halt ein Gespräch mit denen gemacht, so wie ich das auch mit einer schwangeren Person machen würde. Also wenn eine Person schwanger wird, dann hat man ja eigentlich HSA immer ein HR-Gespräch mit denen und dann geht es halt darum, also bei mir geht es dann darum, Mutter, also dass sie auf sich achten, auch solche gesetzlichen Regelungen, Höchstarbeitszeiten und sowas. Aber dann sage ich denen auch in den Gesprächen immer, dass sie 7 Wochen vor Geburt quasi ihren Mutterschutz, ihre Elternzeit einreichen müssen und so. Und bei Vätern mache ich das jetzt auch einfach immer, dass die immer ein Gespräch kriegen, wenn ich weiß, sie werden Väter. Und dann sage ich in dem Gespräch auch immer ganz so, als ob es ganz klar ist. Also es wäre super, wenn du den Elternzeitantrag ein bisschen früher als 7 Wochen vorher einreichst, damit wir dann auch planen können, wenn du ein Jahr weg bist.
Ja, finde ich cool.
Weißt du, das ist, was ich sage, weil also das ist was ich, als ob es ganz klar ist, dass der Mann auch ein Jahr nimmt. Also dass ich einfach, also Planungssicherheit habe, dass wir einfach rechtzeitig rekruten können, dass wir dich auch in den Prozess mit einbinden können, dass wir gucken, dass wir eine gute Vertretung für dich finden, die gut für dich übernimmt, damit das alles geregelt ist, für während du dann ein Jahr weg bist. So. Und so mache ich das, dass ich so ein bisschen makroaggressionmäßig einfach davon ausgehe, dass der Mann ja ein Jahr nehmen wird und deswegen wäre das gut, wenn ich das frühzeitig weiß, damit wir das dann planen können. So. Ja.
Und dafür musst du halt wissen, dass da eine Schwangerschaft vorliegt.
Ja, das muss ich erstmal wissen,
natürlich. Bei dem zweiten Elternteil siehst du das halt auch nicht, ne? Weil, also bei der schwangeren Person kannst du ab einem gewissen Monat, hast du eine Vermutung und irgendwann kannst du es halt relativ sicher sagen bei vielen Leuten. Aber beim zweiten Elternteil wirst du es halt nie sagen können, bis die Person es dir sagt. Und dafür brauchst du dieses Vertrauensverhältnis, dass du das überhaupt erst erfährst.
Sollte eigentlich auch gesetzlich geregelt werden. Also ich finde zumindest, 7 Wochen sind es viel zu wenig. Also einfach auch für den Arbeitgeber. Ich finde, es ist für beide Richtungen total blöd. Weil wenn ich mir vorstelle, 7 Wochen vor Elternzeit sagt mir jemand, er geht jetzt in Elternzeit, selbst wenn es nur 4 Monate sind und es sind nicht ein Jahr oder es sind nur 2 Monate, das muss ich ja abdecken. Und ich muss ja irgendwie eine Vertretung suchen, Freelancer, was auch immer. Keine Chance, dass ich in 7 Wochen jemanden finde. Also jemand, der finde, der in am besten 5 Wochen anfängt, weil man will ja auch ein bisschen Einarbeitungszeit mit der Person. Also es ist ja unmöglich. Also ich bin schon schnell im Recruiting, aber so schnell bin auch ich nicht. Und Leute haben ja auch Kündigungsfristen und andere Projekte und so. Das heißt, das macht für beide Seiten einfach gar keinen Sinn. Und also was man mindestens haben sollte, dann 3 Monate. Eigentlich? Ja, weil die Leute dafür, diese 7 Wochen, weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Random ist.
Eine zweite Sache, die Unternehmen tatsächlich machen können, ist den Bereich, wenn irgendwelche Diversity-Programme vorhanden sind. Sind es jetzt explizit für Frauen oder für Flinter oder wie auch immer es gestalten sein mag, in den Unternehmen gibt es ja auch sehr viele Abstufungen davon, aber die finanziell gescheit auszustatten und nicht auf so eine finanzielle Resterampe draufzupacken und zu sagen, mach mal mit einem Low-Budget-Budget und am besten ehrenamtlich und zusätzlich und du kannst keine ReferentInnen einladen und so weiter. Wir haben das so oft, wir werden so oft angefragt von Unternehmen, von Kommunen und so weiter und so fort. Viele sind überfordert, wenn wir sagen, wir nehmen für einen Vortrag irgendwie 400 Euro. So, wo
das
wir
ist ja nicht mal viel Geld. Das ist ja wirklich, das ist, also ist ja wirklich gar nicht viel.
Geld, ne? Also viele sind dann dabei, die sagen, ja, wir haben 150 Euro an Budget oder so, oder wir können uns nichts leisten. Also das hat immer so einen Anstrich von, jetzt habt ihr so lange genervt. Ah ja, dann macht halt euer Programm. Aber eigentlich wollen wir damit nichts zu tun haben und so weiter. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt und das fördern will, dann muss das ordentlich finanziert sein. Dann muss ein ordentliches Budget dahinter stehen. Weil ansonsten wird diese strukturelle Gewalt, die wird ja ansonsten einfach nur weitergegeben, ne?
Ja, ja.
So, dann hast du da irgendein Förderprogramm oder ein Diversity-Programm, egal wie es jetzt gestaltet sein mag, dann soll die Person ReferentInnen suchen und so weiter und dann werden die ja schon wieder für ehrenamtliche Arbeit, für wirklich sehr, sehr wenig Geld versucht rumzumachen. Und wir sind dann immer in so einem Zwiespalt, weil wir wollen ja aufklären, wir wollen ja, dass das weitergeht. Und wir wollen ja auch, gerade wenn es solche Programme gibt und auch wenn sie schlecht finanziert sind, wollen wir ja trotzdem helfen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir ja, da wir in einem kapitalistischen System sind, auch Einnahmen, damit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Und damit wird diese Gewalt einfach die ganze Zeit nur weitergereicht. Und ich glaube, wenn man das durchbrechen möchte, dann muss man halt einfach mal im Unternehmen Prioritäten anders setzen und solche Programme, und nicht nur Unternehmen, sondern es sind auch Kommunen und Universitäten und also Bildungseinrichtungen und so weiter, dazu sagen, das ordentlich zu finanzieren, damit tatsächlich da auch ordentlich bezahlt werden kann.
Okay, dann stelle ich jetzt mal eine andere Frage. Woran erkennst du denn Unternehmen, die wirklich Eltern mitgedacht haben? Also wo du sagst, hey, du kannst auch gerne Beispielunternehmen nennen. Vorsichtig, ich habe mein Beispielunternehmen in einem Vortrag gehalten.
Hab's gehört.
Ja, aber du kannst gerne.
Okay, ja, ich weiß. Das ist, haben wir auch mal eine Zeit lang gesagt, dass das ganz toll ist. Und dann ging es aber innerhalb von wenigen Wochen.
Oh ja, okay, aber vielleicht hast du Ex-Beispielunternehmen, wo du sagst, hey, oder du brauchst auch gar nicht nennen, aber einfach so Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, das war wirklich cool mitgedacht. Da würde ich arbeiten, wenn ich jetzt den und den Bereich abdecken würde.
Also wir haben ein Beispiel, da war Marielle schon zum zweiten Mal, wahrscheinlich wird sie auch schon zum drittes Mal hingehen und so weiter. Und da haben sie schon viel mitgedacht. Also da gucken sie, dass es ein Safe Space ist, die Honorierung ist wirklich auch so, dass es vernünftig ist. Da ist es nicht so, dass du, da ist das Hotel mitgedacht, da ist die Anfahrtsweg mitgedacht, da ist die Vorbereitung mitgedacht. So, da ist mitgedacht, was braucht Marielle, wenn sie dann da ist. Da ist die Fragerunde mitgedacht und so weiter und so fort. Da heißt es dann auch nicht, ist es nur Frauen willkommen, sondern dann steht auch explizit, dass Flinter willkommen sind. Mhm. Also der Raum wird ein bisschen größer gemacht. So. Und das ist schon, und sie haben auch zum Beispiel explizit gesagt, dass sie mich gar nicht dabei haben wollen, weil es ein Safe Space für Flinter sein wollen. Da fehle ich jetzt, ne, als Cis-Mann, falle ich da raus. So, das ist für uns ja auch völlig in Ordnung. Ich muss ja nicht dabei sein.
Ja.
Und also das sind zum Beispiel Erfahrungen, die sind halt, die sind gut.
Und was machen die für ihre MitarbeiterInnen? Das meinte ich halt, also dass du siehst so, hey, das sind Beispiele. Also du hast ja einmal gesagt, Kündigungsschutz finde ich super. Also finde ich einen super Hinweis. Ja. Hast du noch irgendwelche anderen Benefits, die vielleicht eigentlich keine Benefits sein sollten, die du aber gut findest im Unternehmen?
Also wenn wir jetzt von so Elternschaft reden, dann finde ich das zum Beispiel sehr gut, wenn die Sachen im Internet tatsächlich alle transparent stehen.
Okay.
Ja.
Na, also wenn das leicht und verständlich aufgebaut ist, was Mimi jetzt gerade schon mal gesagt hat, tatsächlich so eine Gesprächsstruktur vorhanden ist, die vielleicht auch schon transparent vorab da ist. So, das ist unser Ablauf. Du bist schwanger oder dein Lieblingsmensch ist schwanger, komm auf uns zu, wir machen das Gespräch, wir gucken gemeinsam, so damit man so eine Transparenz hat. Ich glaube, das nimmt einfach sehr viel Druck weg. Und das ist auch etwas, was das befördert und für Väter tatsächlich natürlich auch in dem Management und so weiter dann die Role Models zu haben, die dann auch sagen, naja, ich bin jetzt Vater geworden, deswegen mache ich jetzt nur noch 25 Stunden und ich mache das in einem Shared Job zum Beispiel.
Ja,
ne?
Finde ich voll cool. Was ich auch total liebe, ist so geblockte Zeiten. Also es ist bei uns ganz viel. Wir haben ja auch einige Väter bei uns und auch im C-Level. Und auch die blocken sich ihre Elternzeiten. Und nicht nur irgendwie nachmittags um 17 Uhr, sondern du hast halt mitten am Tag 13 bis 16 Uhr Block, Kinder abholen, zum Sport bringen. Und das halt, das wird auch so benannt, da steht ja nicht nur Block drin, sondern da steht dann Kinder abholen oder Kinder lüften oder irgendwas. Also dann weißt du auch, okay, dieser Mann ist jetzt gerade mit seinen Kindern 3 Stunden beschäftigt, mitten am Tag so. Das öffnet Tür und Tor dafür, dass andere das auch tun. Und
also, Wir waren bei einem recht großen Unternehmen und da war der CEO, bei dem war es so, dass er quasi die erste Ehe mit den ersten Kindern in Sand gesetzt hat wegen Vereinbarkeit, weil er halt auch einfach abwesend war. Und dann hat er aber quasi noch eine zweite Chance gekriegt, also nochmal eine Familie gegründet. Und dann hat er auch gesagt, naja, auch wenn ich jetzt hier CEO bin, so meine Familie und meine Kinder, die haben einfach eine hohe Priorität. Das heißt, der hat dann angefangen, die Meetings woanders hinzulegen. Der hat auch so Blogs in den Sachen reingepackt und so weiter. Und er hat es einfach vorgelebt und hat dann von oben nach unten in dem Unternehmen auch eben dafür gesorgt, dass das immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dadurch Wunder auf Wunder eine sehr hohe MitarbeiterInnenbindung hingekriegt. Er hat gesagt, er hat eher das Problem, dass sie zu wenig neue Leute und neues Gedanken und Kreativität reinbringen, weil die Türen quasi zu gering ist. Das ist
Luxusprobleme.
Ja. Das ist so ein Traum.
Meine Frage, die ich noch habe, ist, weil wir sind jetzt sehr zu Elternschaft und Vaterschaft umgewirbelt und das ist, glaube ich, auch ein Teil, wo Männer durchaus zeigen können, dass sie wirklich Allies sind und es wirklich ernst haben mit der Gleichberechtigung, als wenn sie Väter werden. Und was mich aber interessieren würde, ist, was dein Appell an Hetero-Cis-Männer ist, als jemand, der, du würdest dich nicht selbst als Ally bezeichnen, deswegen mache ich es jetzt einfach, den ich als Ally sehe. Was ist dein Appell an andere Hetero-Cis-Männer, was sie tun sollten?
Also wenn ich mir meine LinkedIn-Kommentarspalte so angucke und auch persönliche Gespräche, dann ist es tatsächlich das Zuhören. Also diesen Impuls, direkt was dazu zu sagen und die eigene Perspektive und die eigene Deutung drauf zu drücken, den mal wegzuatmen, beiseite zu schieben und nochmal zu lesen und vielleicht auch mal die anderen Kommentare zu lesen. Weil was ich ganz viel feststelle, ist, dass betroffene Personen sehr schnell verstehen, was da steht. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist egal, welche Person der Aufklärungsarbeit leistet, das ist immer dasselbe Muster. Die Personen, die betroffen sind, die verstehen das sehr schnell, die erkennen das, die haben persönliche Geschichten dazu oder beschreiben das strukturelle System dahinter. Das heißt, diese Kommentarspalte, die ist meistens schon sehr viel wert. Da ist einfach schon sehr, sehr viel Information drin, sehr viel, was man rausnehmen kann. Und sich da diese Zeit zu nehmen und das einmal durchzulesen und dann auch zu fragen, okay, wie war das denn vielleicht bei mir? Wie ist das denn in meinem Umfeld gewesen? Wie kann ich denn mein Verhalten da vielleicht zu reflektieren? Das als erstes zu tun und dann im zweiten Schritt den Kommentar zu verfassen. Und ich bin der Überzeugung, dass der dann anders aussieht.
Das ist ein sehr guter Rat.
Also aktives Zuhören.
Ja, tatsächlich, weiß noch nicht, ob es so wirklich aktiv sein muss, sondern tatsächlich überhaupt erstmal zuhören. So, das aktive Zuhören ist ja dann vielleicht nochmal nachzufragen und zu reproduzieren und so weiter, was dort vorher geschrieben wurde. Aber es würde einfach schon wirklich viel helfen, diesen Impuls, den ersten Gedanken dahin zu schreiben, den wegzuschieben und zu sagen, ich lese jetzt einfach erstmal und bilde mich ein bisschen fort.
Es ist natürlich schwierig, wenn man der Meinung ist, dass man Gottes Antwort auf die Menschheitsfrage ist oder so. Wie heißt das Sprichwort? Gottes Antwort auf alles ist sozusagen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen, die Dieters, die da in den Kommentaren schreiben, so der Meinung sind, sie sind quasi der Heiland. Sie müssen jetzt da was zu sagen, weil auf jeden Fall das, was sie sagen, ist auf jeden Fall super wichtig und alles, was sie sagen, ist super wichtig. Aber diese Audacity müssen sie erstmal loswerden dafür. Aber ich verstehe den Wunsch total und das ist auch absolut mein Wunsch.
Es ist halt diese Deutungshoheit, ne? Es ist quasi immer wieder dieses zu sagen, aber ich verstehe es und du bist dumm.
Ja.
So, das ist immer wieder das Muster. Und wenn du nicht dumm bist, dann bist du arrogant oder dann bist du überheblich oder dann bist du irgendwas. Ne? Also es geht immer quasi direkt auf die Charakterzüge der Person. Und es geht nie, zu fordern, zu laut, zu whatever. So. Aber es geht nie um den Dings. Und teilweise ist es ja sogar so, dass ich unten drunter schreibe, sachliche Kritik wirklich sehr willkommen. Und dann diskutiere ich ja auch sehr lange über sachliche Sachen. Aber meistens fangen diese Sätze dann einfach mit an, das ist das Dümmste, was ich je gelesen habe. Oder so ein Quatsch. Oder ja, also solche Sachen. Oder
ich bin kein Dieter, aber.
Ich bin kein Dieter, aber. Ich heiße ja.
Oder ich stehe auf deiner Seite. Oder was ich auch überhaupt nicht mag, ist so vermeintliche Männer, die links sind oder vermeintlich progressive Männer, die dann anfangen mit Wenn-Dann-Sätzen oder sowas. Ne? Die dann sagen, wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, dass du Menschen aufklärst, dann musst du dein Verhalten komplett ändern. Ja. So, ne? Dann diese Aufforderung nach Brücken bauen und so weiter. Ey, lass doch mal diese scheiß Brücken in Ruhe. So.
Ja, diese Brücken gehen mir auch so auf die Nerven. Ich habe auch mal einen Post gemacht, dass ich keinen Bock mehr habe auf die Brücken, dass sie einfach über den Fluss springen sollen. Weil mir das so nervt, dass mir immer sagt, ich bin schuld daran. Also was mir eigentlich immer gesagt wird, ist, dass ich schuld daran bin, dass sich cis-hetero Männer damit nicht weiter beschäftigen wollen mit dem Thema. Weil ich mache das denen ja so schwer. Weil ich stoße die ja so vor den Kopf. Und ich denke mir so, was ist denn los? Ich bin okay, gut, danke schön, gut zu wissen. Aber das nervt mich auch so absolut. Und da bin ich auch, also, deswegen werde ich auch immer Rotzgöre genannt, ne? Also ist ja nicht
ich
umsonst.
Ich habe einen anderen Kontext dazu als ihr beiden, glaube ich.
Sag mal.
Also ich bin gerne Brückenbauerin, aber eher in Richtung unten. Also nach unten hin bin ich das gerne. Also wenn Leute entweder sozial ärmer aufgewachsen sind, ne, also Bildungs, also nicht so viel Bildung erhalten haben dadurch und halt mehrfach marginalisiert sind, dann baue ich auf jeden Fall eine Brücke. Es ist nicht so nach oben. Also nach unten baue ich immer die Brücke.
Ja, aber ich baue doch nicht eine Brücke zu einem hetero-weißen Cis-Mann mit einem Schirm, der einen Anzug trägt und der eine Head-of-Blabla-Position hat. Der soll sich seine eigene Brücke bauen. Also was soll ich dann seine Brücke bauen?
Ja, das
darum geht's, glaube ich.
Ja.
Und es ist ja noch nicht mal so, dass jemand eine weitere Aufklärung tatsächlich versagen würde. Also wenn der jemand ist, der sagt, ey, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, so, und dann noch irgendeine Frage stellt, ne, die darauf abzielt, dass die Person ein bisschen mehr lernen möchte, wo es nicht kein passiv-aggressiver Unterton ist, keine Belehrung drin ist oder so, also wirklich eine offene, interessierte Frage. So, und ich glaube, da ist niemand von den Menschen, denen ich da folge, die Aufklärungsarbeit leisten, die sagen würde, ey, nein, verpiss dich, mache ich jetzt nicht.
Ja.
Ne, so, da würde jeder drunter reagieren und würde ins Gespräch gehen.
Ja.
Natürlich. So, aber das ist halt nicht diese, das ist nicht die Anspruchshaltung, wenn diese Menschen von Brücken sprechen, sondern das ist dann dieses Brückenbauen in diesem Bereich hat vor allem was mit Tone Policing zu tun. Ne?
Ja.
Du sollst das leise und ruhig erklären, du sollst die Leute bei der Hand nehmen, du sollst sie an der Bushaltestelle abholen, wo sie gerade stehen, du sollst empathisch und mitfühlend sein. Ja, wenn ich ruhige und aufklärerische Beiträge mache, dann interessiert das aber genau diese Leute nicht. Die kommentieren dort drunter nicht. Die lesen sich das nicht durch. Die haben da keine Aufmerksamkeit drauf. Die sagen einfach nur Laber. Aber in dem Moment, wo ich den Ton halt ein bisschen ändere und ein bisschen provozierender bin, dann kommen sie, weil sie sich dann auf einmal ertappt fühlen oder emotionalisiert fühlen oder wie auch immer fühlen. Und dann kommt diese Forderung nach diesen Brücken bauen. Aber die Brücke, die ja da steht und die ja wirklich von so vielen Menschen auch gebaut wird, die wird halt einfach ignoriert. Da wird halt drumherum gelaufen. Und dann wird sich beschwert, ey, 50 Meter weiter ist keine Brücke.
Das ist wie die Leute, die über die Straße rennen, obwohl 5 Meter weiter eine Ampel ist, ne? Und dann sagen, die Ampel ist so weit entfernt, ich will die 5 Meter laufen, ich renne jetzt einfach über die Straße. Ja, die will ich jetzt hier haben.
Also ich weiß ja jetzt nicht, ob ich das so kritisieren würde.
Du bist auch so eine, die immer über die Straße läuft und über die Ampel geht.
Ja, also
ja,
ich habe in Berlin und Istanbul gewohnt, bitte. Also bis ich da über die Straße komme, dann laufe ich auch mal vorsichtig, links, rechts gucken. Hoffentlich hören keine Kinder mit. Ne? Ich benutze immer Ampeln. Genau, aber Mike, was du gesagt hast, passt auch zusammen, was wir in der Allyship-Folge gesagt haben, nämlich zuhören, glauben, lernen, handeln. Also dieses Zuhören, das ist der erste Schritt und danach das Glauben, davon zu lernen und dann ein Ally zu werden. Genau.
Voll guter Abschluss. Wir sind zum Lied, kommen wir jetzt eigentlich, ne? Außer Mike möchte noch irgendwas sagen, kommen wir jetzt zum Lied.
Nee, wer nicht lesen will, kann ja Podcast hören. Gibt ja genügend Podcasts, die da auch tolle Arbeit leisten.
Damn.
Und da bin ich übrigens auch ein ganz großer Freund von, vielleicht das auch noch als Tipp, sich einen Podcast von verschiedenen Gruppen rauszuholen.
Was meinst du, also, verschiedene Gruppen?
Also nicht nur die gleichen Leute zu hören, das ist wieder mit den Netzwerkerweiterungen, ne?
Ja, und auch von verschiedenen marginalisierten Gruppen. Weil alle haben ja irgendwie ein anderes Problem im System oder andere Herausforderungen oder andere Lebensrealitäten. Und da jetzt nicht zum Beispiel nur weißen Cis-Frauen folgen, die Feminismus betreiben wollen, sondern da auch tatsächlich gucken, dass die Podcast-Landschaft etwas dem man folgt oder hört, etwas diverser aufgestellt ist, damit man einfach wieder mehrere Perspektiven reinkriegt.
Okay.
So, ich habe ein Lied. Also, Mike, ich fände es krass, wenn du es erraten würdest. Es ist wirklich ein bisschen nischig.
Ich muss sagen, ich habe im Vorgespräch ja Mike ja schon gewarnt, ne, und habe ihn gefragt, ob er das machen möchte, das Lied, oder ob du das machen sollst. Und da haben wir schon festgestellt, dass wir ähnlich gut aufgestellt sind, was Popkultur angeht. Das heißt, wir versuchen uns hier gegenseitig jetzt zu unterstützen, aber erwarte nicht zu viel von uns, bitte, ja?
Okay, also Mike, hörst du Hip-Hop oder Rap überhaupt?
Nee, ich hab
nicht. Okay, dann...
Das ist meine ganze Dings dazu.
Dann nehme ich ein anderes Lied, weil das ist zu deep.
Was hättest du gehabt?
No Role Models von J. Cole. Der spricht über eine gesättigte
vollkommen
Welt.
Lust.
Ja, alles gut. Das ist ein richtig geiles
Lied. Weder das Lied noch den Sängern jemals gehört.
sehr traurig für euch, aber so ist es jetzt. Dann machen wir es anders. Es ist ein etwas älteres Lied, 1976 rausgekommen. Und
war ja nicht geboren.
Doch, du kennst das 100%, du das auch. Das sag ich übrigens hier. Ich weiß, das wird auch irgendwann ein Meme, ich weiß das auch.
So. Kennst das 100%.
Ich mach das euch wirklich einfach. Die Band, von der ich spreche, sind 4 Leute. Und der Name hat die ersten beiden Buchstaben im Alphabet. Und dann nochmal die ersten beiden Buchstaben
Alphabet. A, B, C, D, C.
Aber.
Okay.
Und wir haben über Finanzen geredet und da fiel mir das Lied Money, Money, Money die ganze Zeit im Kopf ein. Also jetzt
Money, 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 money
must be funny in the rich man's world.
Das stimmt, das passt gut. Ja, das genau. Siehst du, wir haben es fast erraten. Also Maike hat zumindest das, diese Band erraten.
Ich habe
nicht viel
popkulturellen Kontext gegeben, aber ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie gepasst und geholfen.
Auf jeden Fall. Ja, cool. Dann sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Gibt es noch irgendwas? Wir geben immer unseren Gastpersonen die Chance, Last Word zu haben, sozusagen. Also fast, weil ich sage noch Tschüss, aber Last Word zu haben. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist und was wir vielleicht heute auch noch nicht gesagt haben?
Ich finde, wir haben schon sehr viel abgefrühstückt. Nein, vielen, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein durfte. Ich höre euren Podcast sehr, sehr gerne.
Oh.
Und freue mich auf die nächsten Folgen. Und vor allem freue ich mich, bin mal gespannt, wen ihr noch eingeladen habt und was die Personen.
Was würdest du denn, das wäre vielleicht noch eine gute Frage, wen würdest du denn noch einladen für so eine Serie im Male Allyship? Wer kommt für dich in Sinn, wenn du LinkedIn denkst, weil da haben wir sie aufgegabelt, die Herren der Schöpfung.
Ja, ihr wollt Cis-Männer haben, gell?
Cis-Männer, genau.
Also wen ich mir ganz gerne angucke, ist der Paul Stolle. Ja, und tatsächlich der Vincent.
Welcher Vincent?
Also, weil ich finde seine Beiträge, und er hat ja auch immer mal Zeitungsartikel oder Kolumnen, die er schreibt und so weiter. Und ich finde, das, was er schreibt, ist auch sehr reflektiert.
Cool. Ich muss dir noch folgen. Wer ist das? Kennst du den?
Das ist der Autor von Wenn die letzte Frau den Raum... Ey, falls hier HörerInnen sind, die Sebastian Klein gut kennen, den hätte ich super gerne im Podcast.
Ich auch, ich lehre. Nur so am Rande. Also Sebastian, falls du das hier hörst, ich habe dein Buch Toxisch Reich schon 1 Million Mal zitiert und unter allen möglichen Leistungsgesellschafts-Blabla-Posts bei LinkedIn empfohlen. Das heißt, sehr viel kostenlose Werbung. Finde, ja. Ist das Mindeste, wenn du nicht Sebastian bist, brauchst du jetzt einfach nicht zuhören, aber Sebastian, wenn du das hörst, finde das Mindeste, dass du mal ein paar Minuten für uns Zeit hast. Mindeste.
Ich habe das Buch gekauft und danach festgestellt, dass es kostenlos auf Spotify ist und da war ich ein bisschen sauer auf Sebastian. Dann danke, Mike, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wie immer ein Fest mit Leuten aus LinkedIn, die wir sehr gerne mögen.
Oh ja. Danke dir vielmals und von mir noch ein ganz Wort. Also ihr könnt Mike bei LinkedIn folgen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt ihm, also BeziehungsinvestorInnen heißt ihr, glaube ich, ne, auf Instagram und wir machen auch alles in die Shownotes und ihr habt auch einen Podcast. Von daher, falls ihr neugierig geworden seid, schaut einfach mal vorbei. Wir packen alles in die Shownotes rein und dann hören wir uns bald wieder. Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein nice to have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen Sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen.